Vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank auch beim Organisationsteam, dass ich zu diesem Vortrag eingeladen wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir gestern schon gedacht, in der Dramaturgie der Tagung passt das mein Thema jetzt eigentlich ganz gut, weil wir doch gestern begonnen haben mit dem Vortrag von der Frau Hacker, wo es um gesellschaftliche Aspekte ging. Und das gehört ja zum Thema auch. Dann hatten wir in dem Vortrag von der Frau Düring uns sehr mit psychischen Funktionen, mit Psychodynamik beschäftigt. Und mein Fokus, wie Sie dem Titel des Vortrags entnehmen können, ist sozusagen die therapeutische Beziehung und wie unser Thema dort einen Niederschlag findet. Und das ist eigentlich müßig, einleitend zu sagen, dass Sexualität was ganz Zentrales in der menschlichen Existenz ist und auch für die menschliche Entwicklung ist und dass das sehr stark in Verbindung steht mit Beziehungen und daher auch in der therapeutischen Beziehung, in der Beziehung zwischen Klientinnen und Therapeutinnen einen Niederschlag findet. Und das ist für Therapeutinnen oft schwierig und eine große Herausforderung, damit umzugehen. Und ich werde sozusagen diese Fragen, und aus meiner Warte liegt es nahe, anhand der Konzepte Übertragung und Gegenübertragung diskutieren. Und einleitend will ich noch was Sprachliches sagen, zwei sprachliche Klarstellungen. Ich werde durchgehend den Terminus Klient oder Klientin verwenden, obwohl manchmal die Beziehung Patient passender wäre. Und im Sinne einer einigermaßen gendergerechten Formulierung werde ich in der Mehrzahl das große I sprechen und in der Einzahl einfach als halber entweder die weibliche oder die männliche Form, auch wenn beide Geschlechter gemeint sind. Und bei den Zitaten der Autorinnen werde ich das verwenden, was dort verwendet wurde. So. Dann ist es mir für den Anfang, erscheint mir das sinnvoll, die Begriffe Übertragung und Gegenübertragung quasi als ein Update kurz zu definieren und zu charakterisieren, da darunter oft Verschiedenes verstanden wird. Bei Übertragung und Gegenübertragung handelt es sich, wie Sie wissen, um Konzepte, die innerhalb psychoanalytischer Theorie und Praxis entwickelt wurden. Da mit diesen Konzepten Phänomene beschrieben und erklärt werden, die im Zuge vieler Therapien auftauchen und Schwierigkeiten bereiten, wurden diese Konzepte auch von den meisten anderen Therapieschulen im Sinne von Übernahme und Modifikation aufgegriffen. Das gilt auch für unsere Methode für die integrative Gestalttherapie. Stemmler definiert Übertragung folgendermaßen: die Art, wie der Klient seinen Therapeuten erlebt, in welche Haltung er sich ihm gegenüber begibt, welche Wünsche er an ihn richtet und welche Gefühle er für ihn empfindet, wie er also zu ihm in Beziehung tritt, das kann alles aus anderen, oft älteren Beziehungen des Klienten in seine momentane Beziehung zum Therapeuten übertragen werden. So, der nächste Begriff. Unter Gegenübertragung versteht man die Resonanz der Therapeutin, also alle Gefühle, Gedanken und Einstellungen, die diese dem Klienten gegenüber erlebt. Die Gegenübertragung, und das macht es ja dann schwierig, kann aus zwei Quellen gespeist sein. Sie kann mit persönlichen inneren Konflikten und Problemen der Therapeutin zu tun haben, die durch die Klientin nur aktiviert worden sind. Man spricht dann von therapeutenbezogenen Anteilen der Gegenübertragung oder auch von Eigenübertragung der Therapeutin. Und in der Regel ist das für das therapeutische Arbeiten hinderlich. Andererseits kann die Resonanz der Therapeutin eine quasi adäquate Reaktion auf die unbewussten seelischen Vorgänge der Klientin sein. Man spricht dann von klientenbezogenen Anteilen der Gegenübertragung. Und dann kann die Gegenübertragung ein ganz wesentliches Instrument für das therapeutische Arbeiten sein. Eine besondere Form der Übertragung wird mit dem Konzept der projektiven Identifikation erfasst. Dabei handelt, und da fehlt auf der, habe ich dann festgestellt, auf der Folie ein Stück. Dabei handelt es sich um ein komplexes Interaktionsmuster zwischen Klientin und Therapeutin. Die Klientin versucht, für sie unerträgliche Selbstanteile bzw. aversive, internalisierte alte Beziehungserfahrungen in der Therapeutin unterzubringen. Das tut sie, indem sie mittels subtiler Interaktionen Druck auf die Therapeutin ausübt, dieser Projektion zu entsprechen. Und jetzt fehlt ein Stück. Wenn die Therapeutin sich damit identifiziert und in der Folge versucht, das zu verstehen und zu verarbeiten, besteht die Chance, die Klientin an diesem Verstehen teilhaben zu lassen und dieses Geschehen damit für die therapeutische Arbeit zu nutzen. Und dann ist vielleicht noch, aber das ist, glaube ich, auch selbstverständlich, noch festzuhalten, einleitend, dass bei all den jetzt hier kurz skizzierten Konzepten es zunächst weitgehend um unbewusste Vorgänge geht. Und nach diesem Exkurs komme ich zurück zu meinem Vortragsthema. Für die Phänomene, die wir hier diskutieren wollen, werden von verschiedenen AutorInnen unterschiedliche Begriffe verwendet, nämlich sexuelle, sexualisierte, erotische und Liebesübertragung. Matthias Hirsch trifft folgende Unterscheidung. Die sexuelle Übertragung ist eine gemäßigtere Form. In ihr wird der als Obcharakter der Übertragung erkannt. Das heißt, der Klient kann sich vom Übertragungsgeschehen trotz aller Gefühle, Fantasien und Verstrickungen aufgrund seiner sozusagen gesunden Persönlichkeitsanteilen auch distanzieren. Die sexualisierte Übertragung ist oft auf dem Borderline-Funktionsniveau angesiedelt und manchmal sogar so wahnhaft, dass sie Psychose nahe ist. Bei ihr fehlt die Anerkennung des als Obcharakters der Übertragung und die Forderungen des Patienten nach Erfüllung seiner sexuellen und Liebeswünsche durch die Therapeutin sind weitgehend oder völlig Ich-Symptom. Die Liebesübertragung ist nach Hirsch und Polonini eine reife Form. Sie enthält Dankbarkeit und Verzicht und respektiert durch die Fähigkeit zur Getrenntheit die Grenzen der therapeutischen Situation. Von einigen Autorinnen, so auch von David Mann, auf dessen Buch Psychotherapie, eine erotische Beziehung, ich mich bei meinen Überlegungen des Öfteren beziehen werde, wird der Begriff erotische Übertragung bevorzugt. Mit dieser Bezeichnung sind meiner Meinung nach mehr die positiven, nach Weiterentwicklung durch die therapeutische Arbeit strebenden, als die negativen, pathologischen, zerstörerischen und vermeidenden Aspekte gemeint. Der Umgang von TherapeutInnen mit Sexualität und Erotik kann in drei total unterschiedlichen Richtungen erfolgen, nämlich Tabuisierung, Missbrauch und konstruktive Nutzung. Wenn bei der Klientin oder der Therapeutin sexuelle und erotische Wünsche, Regungen, Fantasien auftauchen, macht das oft Angst und wird nicht wahrgenommen, weggeschoben, verdrängt, tabuisiert. Das Auftauchen von Sexualität im therapeutischen Prozess kann aber auch entgleisen. Es kann dann zu, wenn ich das ein bisschen salopp formuliere, sadomasochistischen Schlammschlachten, zu Therapieabbrüchen und im negativsten Fall zu sexuellem Missbrauch in der Therapie kommen. Dass sexuelle Kontakte zwischen Therapeut und Klient, ein Agieren sexueller Impulse und Wünsche seitens des Therapeuten schlecht, schädlich, unethisch und untherapeutisch sind, möchte ich an dieser Stelle herausstreichen. Ich zitiere dazu Matthias Hirsch, mit einem Ausspruch, den ich recht anschaulich finde. Die Realisierung des sexuellen Begehrens wäre allerdings ein Bruch eines impliziten Versprechens, das der Therapeut gegeben hat, die Bedürfnisse des Patienten wie die eines Kindes in der Therapie an die erste Stelle zu setzen und die eigenen hintanzustellen. Missbrauch in der Therapie hat die Wirkung, dass die Therapie beendet und der geschützte therapeutische symbolische Raum zerstört wird. Zitat Ende. Die dritte Möglichkeit des Umgangs besteht darin, Sexualität und Erotik in der Übertragung und Gegenübertragung trotz aller Gefahren konstruktiv zu nutzen. Und ich werde in meinen weiteren Ausführungen vor allem mich mit diesem Aspekt beschäftigen. So, dann komme ich zu einem nächsten Thema, sexualisierte Übertragung als Abwehr. Sexuelle Strebungen der Therapeutin gegenüber haben manchmal eine ganz andere psychische Funktion als eine sexuelle. Die Übertragung hat dann Abwehrcharakter und wird, wenn man der oben zitierten Typologie von Hirsch folgt, als sexualisierte Übertragung bezeichnet. Und über Sexualisierung haben wir ja gestern in dem Vortrag von Frau Düring viel gehört. Sexualisierung bedeutet also Funktionalisierung genital erscheinender Sexualität zu anderen Zwecken. Mit der Sexualisierung der therapeutischen Beziehungen können heftige, für die Klientin sehr unangenehme Affekte wie Ängste, Zustände emotionaler Leere, Verlusterleben und Trauer sowie Erinnerungen an traumatische Erfahrungen abgewehrt und somit deren Auftauchen verhindert werden. Dazu berichte ich Ihnen von einem Fall von Ruth Stein. Joseph kam vor allem wegen Panikattacken in analytische Behandlung. Wenn seine Frau für kurze Zeit weg war, überkam ihn eine sehr große Panik. Weiters verband ihn mit seiner Frau ein suchtartiges Sexualleben. Zitat: Wenn seiner Frau der tägliche von ihm eingeforderte Sex einmal zu viel war, musste sie ihm, wenn sie verhindern wollte, dass er in Panik verfiel, versprechen, dass sie ihm sicher nächste Nacht wieder zur Verfügung stehen werde. Nun zur Therapie. Sofort nach Beginn der Therapie erlebte Joseph einen intensiven, leidenschaftlichen Liebesaffekt gegenüber seiner Therapeutin. Er starrte sie an mit einem so eindeutig begehrlichen Grinsen, dass es ihr innerlich schauderte. Joseph sagte ihr, er wolle um alles in der Welt mit ihr Liebe machen, die Therapie sei ihm völlig egal. Als er eines Tages zu ihr sagte, er empfinde es jetzt ganz so, als ob sein Penis in ihrer Vagina wäre, fühlte diese sich wie in der Falle und tief erstaunt über sein impertinentes, fast spöttisch wirkendes Grinsen. Zitat Ende. Im Laufe der Behandlung wurden Umstände aus seiner Kindheit Thema, die das sexualisierte Verhalten Frau Stein gegenüber verstehbarer machten und andere abgewehrte Seiten von Joseph aufzeigten. Einerseits, die Atmosphäre, in der er aufgewachsen war, war sehr stark sexualisiert. Die Mutter sprach bereits in seiner Kindheit sehr offen über sexuelle Themen und teilte ihm auch im Detail die sexuellen Praktiken mit, die sie mit dem Vater vollzog. Andererseits dürfte Joseph in seiner Kindheit durch folgende Lebensumstände geprägt worden sein. Als er 9 Jahre alt war, fiel seine Mutter in eine so tiefe Depression, dass sie die Betreuung der Kinder von ihm und seiner jüngeren Schwester Nachbarn überlassen musste. Es gab damals also für Joseph einen massiven psychischen Verlust. Damals begann Joseph auch eine sexuelle Beziehung mit seiner jüngeren Schwester. Man kann vermuten, dass diese damals für ihn die Funktion hatte, die Trennung von der Mutter besser aushalten zu können. Allmählich konnte die Therapeutin verstehen, dass die massive sexuelle Interaktion mit ihr das Gegengewicht war gegen tiefe Ängste, Verletztheit und Verzweiflung, die beim Patienten sonst in der Therapie aufgetaucht wären und die er hätte spüren müssen. Diese hat er also mit der Sexualisierung der Therapie und der Beziehung zu seiner Therapeutin abgewählt. So, dann komme ich mit zum nächsten Punkt zu wieder ein paar allgemeinen Bemerkungen, nämlich sexuelle erotische Übertragung in Abhängigkeit von Schweregrad der Störung. Wenn man über Faktoren nachdenkt, die Einfluss auf die Gestaltung sexueller erotischer Übertragung haben, ist Art und Schweregrad der Störung ein wichtiger Punkt. Man kann, wie ganz allgemein bei Übertragungsphänomenen, auch bei sexueller erotischer Übertragung Folgendes vermuten. Je schwerer und früher die Störung ist, desto mehr wird der Klient versuchen, den Therapeuten in alte, internalisierte Beziehungsschemata hineinzuziehen. Der bereits oben erwähnte als Ob-Charakter der Übertragung wird dann nicht oder kaum vorhanden sein. Das wird den therapeutischen Umgang besonders schwierig machen. Bei dem Fall, den ich jetzt vorher referiert habe von Rothstein, war in der Vignette, von der ich berichtet habe, also von dem Beginn der Therapie, da als Ob-Charakter der Übertragung nicht oder nur minimal vorhanden. Für die Einschätzung und Handhabung sexueller erotischer Übertragung ist auch, so wie generell im Umgang mit Übertragungen, die Beurteilung des Strukturniveaus hilfreich. Die sexualisierte Übertragung, habe ich am Anfang schon gesagt, ist laut Hirsch dem Borderline-Niveau zuzurechnen oder manchmal sogar psychosenahe, kann also den Charakter einer wahnhaften Überzeugung haben. So, ich bleibe jetzt mit dem nächsten Kapitel noch ein bisschen bei den schwereren Störungen, bevor wir zu den weniger schweren kommen. Perverse Übertragung und Gegenübertragung. Robert Stoller definiert Perversion als die erotische Form von Hass. Er meint, dass der Kern der Perversion aus einem fantasierten, feindseligen Racheakt bestehe. Meistens gibt es in der Vergangenheit dieser Patienten eine passive, traumatische Erfahrung, die entweder mit Sexualität oder mit Geschlechtsidentität zusammenhängt. Man kann also die Perversion als eine psychische Lösung sehen, um die Angst zu bannen, die Rollen des Traumas Opfer-Täter umzudrehen und damit die sexuelle und erotische Lust zu erhalten. Dazu wird versucht, den jeweiligen Partner vom Status eines Mitmenschen auf den eines Gegenstands zu reduzieren. Ein ritualisiertes, strenges, den anderen kontrollierendes Arrangement ist dabei bei sexuellen Aktivitäten und für eine sexuelle Befriedigung unerlässlich. Diesen Überlegungen entsprechend ist das sexualisierte Übertragungsgeschehen oft von Aggression und Zerstörung und dem Wunsch, die Therapeutin zu kontrollieren, gekennzeichnet. Dazu skizziere ich folgendes Fallbeispiel, das David Mann in seinem Buch vorstellt. Es handelt sich um den Patienten einer Kollegin von ihm und dieser Patient war bei dieser Therapeutin in einer Kurztherapie und der Anlass war, weil er seiner Meinung nach exzessiv masturbierte. Nach einigen wenigen Stunden, die sehr lau waren und wo nicht viel passiert ist, sagte der Patient der Therapeutin, dass er sich vorstelle, ihr ein Messer in die Vagina zu schieben. Die Therapeutin empfand diese Idee klarerweise als sehr bedrohlich und sie fühlte sich in dieser Stunde wie gelähmt und diese Lähmung hat auch, ihre Lähmung hat auch für die weiteren Stunden der restlichen Kurztherapie angehalten. Ihre Angst war so groß, dass sie sich einen Sicherheitsalarm in ihrem Therapiezimmer hat installieren lassen. Weiters hat sie intervisorischen Rat und Unterstützung bei Kollegen geholt. Und sie hat dem Patienten gegenüber noch einmal die vom therapeutischen Vertrag eingeforderte Grenze bekräftigt, die es ihm untersagte, ihr Schaden zuzufügen. In den wenigen noch verbliebenen vereinbarten Sitzungen, die sie trotz allem mit dem Patienten durchführte, hatte sie auch die Fantasie, also die Gegenübertragung, dass die Polizei den Patienten am Kragen packen und abführen würde. Also, die kreativen Möglichkeiten der therapeutischen Begegnung waren durch die sadistische Angriffsfantasie offen attackiert worden. Die Therapeutin berichtete selbstwörtlich, dass sie das Gefühl hatte, als sei der Patient tatsächlich in einer Weise in sie eingedrungen, die ihr das therapeutische Denken und Arbeiten unmöglich machte. Das Ergebnis war, die Therapie wurde zerstört, so als wäre das eigentlich die Absicht des Patienten gewesen und so als hätte die Therapeutin sich da hineinziehen lassen und da quasi mitgemacht. So. Dann komme ich zu einem anderen Punkt. Die Eltern bzw. die erotischen Eltern oder die verbietenden Eltern der Kindheit in der Gegenübertragung. Das Kind macht in der präödipalen und in veränderter Form in der ödipalen Zeit in der Regel mit Mutter und Vater wichtige Erfahrungen, lustvolle körperliche Erfahrungen, Liebeserfahrungen, aber auch Erfahrungen mit Verboten und Unterdrückung kindlicher sexueller Erregungen. All diese Erfahrungen sind für die Entwicklung von Geschlechtsidentität und sexueller Identität und von Liebes- und Beziehungsfähigkeit fundamental. Sie können in Form sexueller erotischer Übertragungen in der Therapie auftauchen und in der Gegenübertragung können sich dann Therapeutinnen als präödipale oder ödipale Mutter oder als präödipaler oder ödipaler Vater fühlen. Ich greife nur eine dieser Positionen heraus und berichte von einem Fall, bei dem der Therapeut in der Gegenübertragung...
Das Geschlecht und sexuelle erotisch?
Nein, das ist... Ich greife nur eine dieser Positionen exemplarisch heraus und berichte von einem Fall, bei dem der Therapeut in der Gegenübertragung die Position der ödipalen Mutter bekommen hat, also einer Mutter, die mit der Tochter rivalisiert und die Entwicklung zu einer Frau, die für Männer begehrenswert sein könnte, unterbunden hat. Zitat: Frau G. ist Ende 30, sie ist Single, hat keine Geschwister und verbrachte ihr gesamtes bisheriges Leben gemeinsam mit ihrer Mutter, die sehr anklammernd war und ist. Und Frau G. hat berichtet, dass es sehr schwierig war, die Mutter allein zu lassen. Vor einigen Jahren hat diese ihr Bett unter dem Vorwand, dass der Verkehrslärm zu laut sei, in das ruhigere Schlafzimmer von Frau G. gestellt. Seither schlafen sie beide in diesem Raum. Den Beschreibungen nach entnehme ich, dass die Mutter bestrebt war, Frau G. praktisch jeden Schritt in Richtung Selbstständigkeit unmöglich zu machen. Frau G. hatte nie eine sexuelle Beziehung gehabt. Als Teenager war sie einmal mit einem Jungen befreundet gewesen. Die Mutter hatte ihn vertrieben und dafür gesorgt, dass die Beziehung endete. Angesichts der ablehnenden Haltung ihrer Mutter unternahm Frau G. keinen weiteren Versuch, einen Freund zu finden. Die Mutter war zweifellos eifersüchtig auf jeden Mann, dem Frau G. hätte gefallen können. Was mich also den Therapeuten betrifft, so dachte ich monatelang kein einziges Mal über ihre sexuelle Identität nach. Das Fehlen solcher Überlegungen fiel mir ganz unvermittelt während einer Therapiestunde auf. Frau G. erzählte, dass ihre Mutter, bevor sie selbst das Haus verließ, spöttisch gefragt habe, hast du vor, deinen jungen Mann zu treffen? Damit war der Therapeut gemeint. Was mich dabei überraschte, war das Augenzwinkern, mit dem Frau G. die Äußerung ihrer Mutter über das Treffen mit dem jungen Mann wiedergab. Mir wurde also klar, sie flirtete mit mir. Dies überraschte mich wirklich. Als ich über diese Sitzung nachdachte, wurde mir bewusst, dass ich Frau G. bislang entweder als asexuelles Wesen wahrgenommen habe oder als einen bedauernden Ersatzmann für die Mutter. Ich erkannte, dass meine Unfähigkeit, ein erotisches Potenzial in Frau G. wahrzunehmen, eine Gegenübertragungsreaktion darstellte. Ebenso wie die Mutter hatte ich es nicht zugelassen, dass sich ein Bild von Frau G. als lebendigem sexuellen Individuum entwickelte. Indem ich Frau G.'s verdrängte sexuelle Seite nicht sah und ihre Sexualität verleugnete, verkörperte ich in der Gegenübertragung die Mutter. Zitat Ende. Aufgrund dieser Reflexion seiner Gegenübertragung, die den therapeutischen Prozess behindert hatte, konnte der Therapeut Frau G. nicht nur anders wahrnehmen, sondern auch etwas von dieser Selbstreflexion in die Therapie einbringen, und das hat zu einer konstruktiven Weiterentwicklung des Sexualitätsthemas in der Therapie mit Frau G. beigetragen. So. Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt und werde dazu ein anderes, mag noch ein anderes Konzept kurz erwähnen, das Sie, ein allgemeines Konzept, das Sie wahrscheinlich auch kennen werden, nämlich das von Lorenza und Agenander stammende Konzept des szenischen Verstehens, das besagt, dass der Klient sozusagen in einer Therapiestunde und in der Therapie seine Probleme und Konflikte quasi in Szene setzt, szenisch darstellt und szenisch mitteilt. Und für unser Thema kann das ja auch heißen, dass der Klient ein sexuelles Verhalten, ein sexuelles Symptom, sexuelle Schwierigkeiten, den Geschlechtsverkehr quasi szenisch darstellt und mitteilt. Dazu wieder kurz ein Fallbeispiel von David Mann. Und zwar geht es da um den Herrn L., einen 27-jährigen verheirateten jungen Mann, der wegen sexueller Ängste und Unsicherheiten, die er in der Beziehung, in der sexuellen Beziehung mit seiner Ehefrau hatte, in Therapie kam und vor allem wegen einer hartnäckig immer wiederkehrenden vorzeitigen Ejakulation. Die Therapiestunden verliefen am Anfang der Therapie nach folgendem Muster ab. Am Beginn jeder Stunde sprach Herr L. ausführlich, beinahe in einem Redeschwall, über ein aktuelles Anliegen. Nach circa 5 Minuten hörte er plötzlich auf zu sprechen und klagte, dass ihm nichts mehr einfalle. Der weit längere Rest der Stunde, also 45 Minuten, verlief schwierig. Das Schweigen und seine Schwierigkeiten zu sprechen waren für Herrn L. eine unerträgliche Qual. Nachdem einige Stunden auf diese Weise abgelaufen waren, dämmerte dem Therapeuten, dass Herr L. sein Symptom, die vorzeitige Ejakulation, direkt in die Therapie hineintrug. Das Betreten des Therapiezimmers entsprach für Herrn L. dem Eindringen in die Vagina seiner Frau. Sobald dieser erste Schritt vollzogen war, kam es zu einem Aktivitätsausbruch oder Redeschwall und dann war alles vorbei und er fühlte sich schlecht. Als der Therapeut diesen Eindruck, diese Parallele mitteilte und somit die Parallele in den Emotionen von Herrn L. in der sexuellen und in der therapeutischen quasi Versagenssituation thematisierte, ließ in der Folge Herrn L.'s sexuelle Symptomatik nach und gleichzeitig fiel es ihm leichter, in den Therapiesitzungen zu reden. So, merkt, bin ich wieder falsch. Ja. Danke. So, jetzt möchte ich noch einmal zu allgemeinen Überlegungen kommen, nämlich Geschlecht und sexuelle und erotische Übertragung gegen Übertragung. Für die spezielle Ausformung von sexuell-erotischer Übertragung und Gegenübertragung ist das Geschlecht von Klientin und Therapeutin ein wesentlicher Faktor. Wenn es in der Übertragung um heterosexuelle Fantasien und Wünsche geht, werden diese in der Regel eher an andersgeschlechtliche Therapeutinnen gerichtet. In gleichgeschlechtlichen Dyaden tritt sexuell-erotisches in der Übertragung seltener auf. Dort dominieren eher Rivalitätskonflikte. zur unterschiedlichen Art, wie sexuell erotische Übertragung bei Frauen und Männern vorkommt und auch in Verbindung mit der herkömmlichen Geschlechtsrolle, die ja klarerweise einem sexuellen und kulturellen Wandel unterworfen ist, verweise ich auf eine Arbeit der amerikanischen Analytikerin Ethel Pearson, die meint, bei Frauen, die bei männlichen Therapeuten in Behandlung sind, ist die sexuell-erotische Übertragung eher offenkundig und intensiv und wird bewusst erlebt, wobei sie mehr auf Liebe als auf Sexualität gerichtet ist. Bei Männern, die von Therapeutinnen behandelt werden, ist die sexuelle erotische Übertragung seltener. Sie wird nur selten bewusst als dominierendes affektives Moment in der Therapie erlebt und scheint meist auf Sexualität und nicht auf das Verlangen nach Liebe gerichtet zu sein. Und wenn wir uns das jetzt mit der herkömmlichen Geschlechtsrolle noch einmal auf der anderen Seite, nämlich der Therapeutinnen, anschauen in der Gegenübertragung, dazu meint David Mann, dass Therapeutinnen sich in der Regel mit Übertragungen besser fühlen und mit diesen auch besser umgehen und arbeiten können, die mit der Rolle der fürsorglichen Mutter zu tun haben, also wenn man so will, mit der präödipalen Mutter und nicht mit der einer sexuellen Verführerin. Hingegen tun sich Therapeuten oft leichter damit, wenn an sie sexuelle Gefühle als wenn an sie regressiv-erotisch-körperliche Sehnsüchte gerichtet werden, dass sie sich eigentlich mit der Rolle des ödipalen Vaters leichter tun als mit der des präödipalen Vaters. So. Ja, danke. Du kannst es auch weniger dezent tun. So, dann möchte ich was sagen, wieder was Allgemeines zu dem Punkt sexuelle Orientierung und sexuell-erotische Übertragung gegen Übertragung. Die sexuelle Orientierung in der Therapie und beim Übertragen gegen Übertragungsgeschehen kann ja in unterschiedlichen Konstellationen eine Rolle spielen, die dann auch unterschiedliche Bedeutungen oder Schwierigkeiten haben, nämlich beide sind heterosexuell oder einer oder beide sind homosexuell. Dazu skizziere ich einige Überlegungen. Bin ich auf dem richtigen? Ja? Homophobe Tendenzen können in problematischer Form in der therapeutischen Beziehung wirksam werden. Deswegen ist es in der Regel sowohl für Klientinnen als auch für Therapeutinnen leichter, mit heteroerotischen als mit homoerotischen Übertragungen umzugehen. Also das ist ein Phänomen, das man oft beobachten kann. Es wird sogar des Öfteren davon berichtet, dass in Therapien männlicher, nämlich vor allem auch heterosexuell männlicher Klienten, bei einem männlichen Therapeuten, wenn eine passiv-homoerotische Wünsche des Klienten dem Therapeuten gegenüber auftreten, dies die Hauptquelle des Widerstands und von Schwierigkeiten in der Therapie für ein weiteres konstruktives therapeutisches Arbeiten sind. Was TherapeutInnen betrifft, ist es von Wichtigkeit, dass diese eigene homoerotische Tendenzen hinreichend gut bearbeitet haben und kennen, um mit homoerotischen Übertragungen adäquat arbeiten zu können. Eine spezielle Übertragungskonstellation in der Arbeit mit schwulen Männern wird im Zusammenhang mit Spezifika einer speziellen homosexuellen Entwicklung gesehen, die Michael Ehrmann als homosexuelles Dilemma bezeichnet. Ich erkläre das kurz. Dieses besteht darin, dass der latent homosexuelle Junge bereits sehr früh eine homosexuelle Disposition in sich trägt. Diese wird in der Regel von seinen Eltern, von seiner Umwelt nicht bestätigt. Im Gegenteil, es werden heterosexistische Erwartungen an ihn gerichtet. Du sollst doch ein kleiner Mann werden und eine Frau haben und selber mal Kinder haben und, und. Diese Diskrepanz kann eine tiefe narzisstische Wunde in ihm hinterlassen. diese findet im Zug von Therapien im Übertragungsgeschehen folgenden Niederschlag oder kann folgenden Niederschlag finden. Der Therapeut wird nicht zum Objekt sexueller, erotischer Wünsche gemacht, sondern zu einem Begleiter, der vor allem durch Anerkennung der homosexuellen Orientierung die Stabilität einer homosexuellen Identität fördern soll. Also es geht dann weniger um eine sexuelle als um eine narzisstische Übertragung. Und ich will zu dem Thema sexuelle Orientierung auch noch einmal eine kleine Fallvignette von Herrn Mann berichten. Und zwar geht es bei der Fallvignette um die Konstellation homosexueller Klient, heterosexueller Therapeut und zum Stellenwert homophober Impulse in der Gegenübertragung. Mann berichtet eine spezielle Situation aus seiner Arbeit mit einem jungen homosexuellen Mann. Der Klient machte im Vorzimmer vor einer Therapiestunde eine Bemerkung über die Kleidung des Therapeuten, die man als Kompliment, ein bisschen als Anmache oder so verstehen konnte. Am Beginn der Stunde merkte der Therapeut, dass er dem Klient gar nicht zuhörte, sondern mit einer Fantasie beschäftigt war, nämlich er dachte an die Brüste seiner Frau und streichelte diese. Ein für ihn sehr angenehmer Gedanke. Nachdem diese Fantasie, dieses Abschweifen seiner Aufmerksamkeit von dem Klienten einige wenige Minuten angedauert hatte, wurde ihm klar, dass er anscheinend ein Gegenübertragungsproblem hat. Dazu Mann wörtlich: Nun wird mir bewusst, dass ich die anerkennenden Worte meines Patienten über meine äußere Erscheinung, zu Recht oder zu Unrecht, als Ausdruck seines homosexuellen Interesses an mir verstanden hatte. Ist das jetzt richtig? Ja? Also als Ausdruck seines homosexuellen Interesses an mir verstanden hatte. Dagegen hatte ich mich durch eine Fantasie geschützt, durch die lustvolle gedankliche Beschäftigung mit den Brüsten meiner Frau. Erst nachdem mir mein eigener Widerstand gegen die Homoerotik einsichtig geworden war, konnte ich dem Patienten wieder offen zuhören. Zitat Ende. In diesem Beispiel geht es also um den Widerstand des Therapeuten gegen Homoerotik und es zeigt, wie wichtig für das therapeutische Arbeiten, wichtig und unverzichtbar es ist, dass der Therapeut seine Gegenübertragung als solche wahrnimmt und in ihrer Bedeutung zu verstehen versucht. In dem vorliegenden Beispiel ging es um einen therapeutenbezogenen Anteil der Gegenübertragung. Inwieweit die Bemerkungen des Klienten im Vorzimmer ein homoerotisches Flirten, homoerotische Wünsche in der Übertragung enthalten haben, also was an dieser Interaktion der mögliche Übertragungsanteil des Klienten war, das blieb in dieser Vignette völlig offen. Aber man kann natürlich darüber nachdenken. So, und dann will ich... Ich nähe mich langsam dem Ende. Dann will ich einige zusammenfassende Bemerkungen zum technischen Umgang machen, der ja in den vielen Fallvignetten immer schon angeklungen ist. Für den Umgang gilt zunächst Ähnliches wie allgemein für den Umgang mit Übertragung und Gegenübertragungsphänomenen. Wahrnehmen, zu verstehen, versuchen und nicht agieren. Speziell zu einer konstruktiven Handhabung sexuell-erotischer Übertragungen meinen Hans-Jörg Pfannenschmidt und Ilka Quinto sinngemäß, dass es eine wichtige therapeutische Aufgabe sei, PatientInnen einen erotisch-sexuellen Spielraum als möglichen Raum für Übertragungen, für Fantasien und für die Thematisierung von Sexualität und Erotik zur Verfügung zu stellen und all das, was vom Patienten dazu kommt, zu containen. Zitat: Eine zu große Angst vor Grenzverletzung kann diesen Raum ebenso zerstören wie die Grenzverletzung selbst. vielmehr ermöglicht der Übertragungsraum, verdrängte, gehemmte, tabuisierte sexuelle Wünsche zuzulassen, zu spüren, zu thematisieren und zu verstehen, ohne dass sie umgesetzt werden müssen. Zum Umgang mit sexueller erotischer Gegenübertragung möchte ich festhalten, dass die Differenzierungsarbeit, die der Therapeut zu leisten hat, zwischen dem, was von der Klientin kommt und den Eigenanteilen der Therapeutin besonders mühsam werden kann, da ja jeder Therapeut und jede Therapeutin auch eigene höchstpersönliche Wünsche und Erfahrungen mit Sexualität und Erotik hat. Das Reflektieren sexueller, erotischer und erotischer Gegenübertragung ist aber essentiell notwendig, um Gefahren hintanzuhalten. Gefahren, dass TherapeutInnen sich durch sexuell-erotische Übertragungen unüberlegt in Handlungen hineinziehen lassen und oder Handlungen zur Befriedigung eigener Bedürfnisse setzen. Also die Gefahr, dass es zu manifest sexuellen Handlungen im Zuge der Therapie kommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und dazu zitiere ich Eva Poluda-Korte: Das Verspüren von sexueller Erregung seitens der Therapeutin wird allzu oft als berufliche Peinlichkeit begriffen, über die man besser weder spricht noch schreibt. Wird die sexuelle Erregung jedoch als sexuelle Gegenüberertragung verstanden, kann das für den Fortgang der Behandlung außerordentlich förderlich sein und zu einem wesentlichen Punkt der Störung des Patienten führen. Damit wäre ich beim Schlusswort, das spare ich mir jetzt, und damit wir einfach noch ein bisschen Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren.
Ja, ich möchte mich bedanken.